Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf Sie begrüßen heute zum Thema Tumormarker. Das ist ein Thema, was sicherlich ein bisschen düster ist, genauso wie die Folie, weil natürlich Tumorerkrankungen sehr, sehr häufig sind. Also jeder Dritte erkrankt in seinem Leben an einem Tumor. Also Sie brauchen sich nur nach links oder rechts umzuschauen, dann sehen Sie eben halt jemanden, der dort so eine Erkrankung mitbekommt. Sozusagen jede achte Frau bekommt erkrankt an Brustkrebs zum Beispiel. Das ist die häufigste der Tumorart bei den Frauen. Bei den Männern ist es das Prostatakrebs. Und da ist es auch so, dass es sehr, sehr häufig ist, häufig auch gar nicht erkannt wird, weil die mittlere Überlebensrate meistens so ungefähr 10 Jahre ist und sozusagen, und viele Urologen, wenn sie die fragen, man muss einem 80-Jährigen nur oft genug in die Prostata reinpieksen, dann wird man auch da Tumorzellen finden sozusagen. Ob man das wissen muss, ist eine ganz andere Frage. Da kann man sehr auch philosophisch drüber diskutieren. Da komme ich aber auch noch kurz ein bisschen drauf zu sprechen. Also wir kennen hier in Deutschland ungefähr so 150 Tumorarten, Tumorerkrankungen. Das ist schon eine ganze Menge. Und hier ist eben so mal dargestellt, zweithäufigste Todesursache nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Sie sehen eben Brustdrüse, ist das häufigste, Prostata bei Männern. Dann kommt sozusagen die Lunge, was vielleicht ein bisschen wieder abnimmt, dadurch, dass eben halt auch es weniger Raucher gibt. Man hat etwa so knapp 500.000 Neuerkrankungen im Jahr und etwa 200.000 Todesfälle in Deutschland pro Jahr. Wenn man sich anguckt, woran man stirbt, da sieht man dann eben halt auch bei den Männern, Prostata steht dann halt eben an dritter Stelle, weil viele dann eben halt aufgrund anderer Erkrankungen schon versterben, als eben halt durch das Prostatakarzinom. Beim Lungenkrebs ist es sicherlich deutlich aggressiverer Tumor. Deswegen ist es eben halt der prozentuale Anteil der Krebssterbefälle in Deutschland ist ein bisschen, sieht da ein bisschen anders aus als die Zahl der Krebsneuerkrankungen. Gut, wenn man sich die Inzidenzraten für verschiedene Tumore anguckt, dann ist das eigentlich ganz interessant, weil es in vielen, vielen Ländern total unterschiedlich ist. Wenn Sie zum Beispiel Australien sich anschauen, dann sieht man zum Beispiel für maligne Melanome, hat man ungefähr jeder Fünfte kriegt so ein malignes Melanom. Also 20% ist ungefähr so die Inzidenzrate in Australien. Und das gibt es auch in anderen Ländern. Wenn Sie Irak zum Beispiel, Speiseröhrenkrebs extrem häufig, auch so etwa so 20% hier in Deutschland, findet man das gar nicht. Und Brustkrebs zum Beispiel oder Prostatakrebs kennt man so in den asiatischen Ländern, so Japan und so, kaum. Und wenn die Jungs oder Mädchen dann sozusagen rüberziehen nach Amerika, haben sie das gleiche Prostatarisiko oder Brustkrebsrisiko. Ob das jetzt an Umweltfaktoren liegt, an Ernährungsgewohnheiten oder ähnliches, ist ein spannendes Thema, aber ist auch noch nicht irgendwie geklärt sozusagen. Aber auf jeden Fall weiß man eben entsprechend, dass es doch die Inzidenzraten für verschiedene Tumore sehr, sehr unterschiedlich sind auf der Welt. Sicherlich spielt auch der genetische Background da eine Rolle, aber auf jeden Fall ist das noch sozusagen in den Untersuchungen. Was man sicherlich weiß, ist eben halt, dass Tumorerkrankungen eben mit dem Alter deutlich ansteigen, so exponentiell ansteigen. Also Sie, wo Sie jung und knackig sind, haben Sie halt ein relativ geringes Risiko für eine Tumorerkrankung. Wenn Sie eine 60-, 70-, 80-Jährigen eben halt untersuchen, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel, viel höher. Das ist natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich von den Tumorarten. Es gibt eben Tumore, die nur zum Beispiel im Kindesalter auftreten, was heißt Neuroblastom ist und das so nach dem dritten, vierten Lebensjahr finden Sie das überhaupt gar nicht mehr. Oder was weiß ich, Hodenkrebs zum Beispiel, das ist mehr so im Alter so 30, 40 Jahre, wo das stark auftritt und andere Erkrankungen, die, aber wenn man die alle zusammenzählt, ist es halt im Alter besonders hoch. Deswegen muss man immer bei älteren Patienten irgendwie daran denken. Besonders wenn die dann müde werden, abnehmen, denken Sie auch an Tumorerkrankungen. Gut. Deswegen gibt es ja auch so ein Krebsfrüherkennungsprogramm, wo Teilnahme freiwillig ist, wo dann zum Beispiel, sagen wir, Hautkrebs-Screening zum Beispiel, da ist es sicherlich wichtig, dass Frauen die, oder Männer, die so aussehen wie Boris Becker oder eben entsprechend eben halt blond und so vielleicht rothaarig blass sind sozusagen, haben ein deutlich höheres Hautkrebsrisiko, sollten da wirklich auch untersucht werden, wirklich auch von Kopf bis Fuß, damit eben entsprechend irgendwelche Hautveränderungen möglichst frühzeitig erkannt werden. Gut, also das ist etwas, was man eben halt anbieten kann, sozusagen. Manchmal sind so Altersangaben, was weiß ich, Prostatakrebs ab 45, ob man es ab 45 oder ab 50 machen muss, das ist sicherlich, muss man es irgendwie festlegen. Also es gibt verschiedene Dinge, die Teilnahme ist freiwillig. Auch die Screening-Untersuchungen werden durchaus auch kritisch gesehen. Auch das ist immer mehr sozusagen so, dass das überlegt wird, bringt das eigentlich was, zum Beispiel gynäkologische Untersuchungen als Screening. Da sieht man zum Beispiel, dass das hier 2017, ist ja auch noch nicht so lange her, im Deutschen Ärzteblatt durchaus diskutiert wird, ob das Sinn macht, Frauen, die keine Symptome haben, immer zu screenen sozusagen auf, bei gynäkologischen Untersuchungen für eben Tumorerkrankungen. Ist sicherlich eine Fragestellung jetzt, die man beobachten muss. Das Früherkennungsprogramm ist halt so, dass es teilweise ganz, ganz schlecht angenommen wird. Die Männer, die haben halt nicht so ein Gesundheitsbewusstsein, haben vielleicht auch mehr Schiss, eben halt zur Früherkennung zu gehen. Da sehen Sie so Teilnehmerraten von irgendwie, ja, wenn es hochkommt, so 15%. Bei den Frauen, die sind deutlich gesundheitsbewusster und gehen halt doch eben halt viel häufiger hin, also so 30-40%. So, wenn man sich jetzt also nur um halt zu sagen, warum braucht man eigentlich irgendwie, muss man Tumorerkrankungen erkennen, frühzeitig erkennen, warum, was spielt das Labor da für eine Rolle? Das ist so, dass schon 43 Landsteiner, den Sie vielleicht von den Blutgruppen mehr kennen, schon gesagt haben, es ist eigentlich schön, wenn man im, sozusagen im Serum die Entwicklung und vielleicht auch das Monitoring von Tumorerkrankungen erkennen kann. Vielleicht auch so auch die Malignität von Tumoren. Wie beim Prostatakarzinom hatte ich Ihnen gesagt, so 10 Jahre Überlebensrate. Es gibt aber Leute, die sterben durchaus innerhalb eines Jahres daran. Andere können auch 20 Jahre damit leben. Und wir können ganz, ganz schlecht unterscheiden zwischen gutartigen, also gutartig verlaufenden und bösartig verlaufenden. Da haben wir relativ wenig gute molekulare Marker. Und deswegen hat man schon seit, ich sage 19. Jahrhundert, viele, viele Dinge untersucht in der Zelle, ob wir sozusagen irgendwo einen Marker finden, der eben halt auf einen Tumor hinweist. Was sind überhaupt Tumormarker? Tumormarker sind eben Substanzen, zum Beispiel Proteine, die auf einen Tumor hinweisen oder zur Charakterisierung, Messung seiner Ausbreitung und dem Therapieansprechen irgendwie dafür nutzbar sind. Und die können eben halt direkt von den Tumorzellen gebildet werden, eben halt, weil sie eben stark wachsen zum Beispiel, oder sie werden eben halt synthetisiert, weil eben entsprechend als akute Phasereaktion zum Beispiel auf das Tumorwachstum. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man hat dann auch einen ganzen großen Blumenstrauß an Tumormarkern gefunden, die völlig unterschiedliche Strukturen eigentlich haben. Das, wenn wir zum Beispiel beim Plasmozytom, was wir im Seminar besprochen haben, da sieht man zum Beispiel Immunglobuline, die kann man natürlich als Tumormarker nehmen, weil eben das Plasmozytom Immunglobuline produziert und je mehr, desto schlechter sozusagen. Ob das diese Ben-Jones-Proteine sind, also diese Leitketten oder ein monoklonales Immunglobulin, was man eben monitoren kann, oder auch zum Beispiel das Beta-2-Mikroglobulin, was eben von den Plasmazellen gebildet wird. Aber auch, es gibt auch natürlich ganz andere so Hormone, wie zum Beispiel Adrenalin oder Insulin, die eben halt bei Tumoren, die das produzieren, eben gemessen werden. Oder so etwas wie ACTH zum Beispiel bei Bronchialkarzinomen. Bronchialkarzinome produzieren alles Mögliche an Hormonen sozusagen. Müssen nur immer gucken, welches Hormon das überhaupt ist, sozusagen, und können dann auch das Wachstum auch entsprechend monitoren. Und es gibt eben halt auch solche Tumormarker, die immer so abgekürzt, so Nummernmarker nennt man sie auch. Das ist immer schwierig so zu lernen, wenn man das so das erste Mal so sieht. Das sind die Cancer-Antigen, zum Beispiel 19.9 und 15.3. Das ist einfach so, da hat man verschiedene Tumore einfach klein gemixt sozusagen und hat dann verschiedene Antikörper, die man so durchnummeriert hat, da drauf gegeben und hat geguckt, welcher Antikörper reagiert, zum Beispiel zeigt ein Pankreaskarzinom an. Und dann war es eben halt der Antikörper mit der Nummer 19.9. So ist diese Benennung gekommen. Und so kann man eben entsprechend hat man eben so diese Nummermarker verwendet. Man hat aber auch eben gesehen, dass viele, viele dieser Tumore eben halt, wie Pankreaskarzinom, nicht alle 19.9 positiv sind, sondern eben halt nur ein Teil davon. Gut, also wie teilt man insgesamt diese Tumormarker noch ein? Man natürlich einmal nach der Struktur sozusagen und einmal, ob es humorale Marker sind, die also im Serumplasma irgendwie herumschwimmen, oder zelluläre Marker sind. Zelluläre Marker ist vor allem auch das Refugium sozusagen der Pathologie, da werden wir heute nicht drauf eingehen. Sind natürlich auch andere Dinge wie Durchflusszytometrie, wo man irgendwelche Leukämien und ähnliche Zellen entsprechend auch monitoren kann, wie viele Blasten zum Beispiel da drin sind, oder auch PCR, das ist sicherlich überschneidend sozusagen, was auch das normale Labor eben macht. So, was gibt es überhaupt für Tumormarker? Und das ist immer auch das, was häufig so in Klausuren gefragt werden, damit man, weil das auch schwierig, eigentlich schwierig zu lernen ist. Da haben wir hier diesen Nummernmarker, kennst du, Antigen, 19.9, hatte ich eben schon gesagt, Pankreas, oder das Alpha-Fetoprotein, was eben halt vor allem so in Leber- und Ovar-Hodentumore gebildet wird, oder andere, die natürlich dann schon den Namen mittragen, wie zum Beispiel das Prostata-spezifische Antigen, PSA, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, wo denn das schon im Namen drinsteckt. Also Sie sehen, für verschiedenste Organe haben wir solche Marker. Es gibt aber natürlich auch, ich hatte ja gesagt, so 150 Krebsarten haben wir. Wir haben nicht für jeden Tumor sozusagen einen Tumormarker. Also Nierenzellkarzinom zum Beispiel gibt es keinen vernünftigen. Es gibt zwar einige auf dem Markt, aber die funktionieren alle nicht. Da können Sie genauso gut würfeln. Gut, also wenn Sie jetzt demnächst so ein Nummernschild sehen, PSA, dann wissen Sie, prostataspezifisches Antigen ist eben halt für das Prostatakarzinom, hat nichts mit Pirmasens zu tun, sondern eben halt mit dem prostataspezifischen Antigen. Weil es manchmal schwierig ist, auch so die Zuordnung dieser ganzen Tumormarker zu den Tumoren zu haben, haben wir dann auch auf unserer Internetseite bzw. auf den Anforderungsschein auch immer solche Tabellen, wie zum Beispiel Prostata, dann geht man so durch und sieht, ah ja, PSA ist dafür wichtig. Und eben halt gibt es eben verschiedene eben Zuordnungen. Da oben sind eben halt die Tumormarker und darunter eben halt die Karzinome für verschiedene, also in verschiedenen Organen. So, wie misst man die in der Regel? In der Regel nimmt man eigentlich nur einen Tumormarker, so wie beim PSA, also für Prostatakarzinom nur das PSA ist. Gibt es aber ein paar Ausnahmen, gibt es, wo man zwei nimmt. Zum Beispiel hier hat man zum Beispiel das CA15-3 für das Mammakarzinom. Und wenn man CA ist immer ein guter, also karzinoembryonale Antigen ist ein guter Marker so für Metastasen. Und wenn man sich so sieht, sieht man Mammakarzinom ohne Fernmetastasen, orange. Sehen Sie, dass eben halt hier ungefähr, wenn Sie CA und 15-3 zusammennehmen, finden Sie ungefähr 23% der Kranken, und wenn Sie eben halt schon Fernmetastasen haben, finden Sie 77% der Kranken sind positiv. Das zeigt aber auch, dass eben halt es auch einige Mammakarzinomen geben, die beides nicht sind sozusagen, weil Sie ja nur eine Sensitivität von 77% hier bekommen, obwohl schon auch Metastasen vorliegen. Also das heißt, also die Tumormarker können Sie nutzen, wenn der Tumor das wirklich auch produziert, aber es ist eben halt nicht jeder Tumor produziert es, obwohl man es irgendwie lernt, so 15-3 ist für Mammakarzinom. Aber das ist eben halt nicht in 100% der Fällen so. Und so kann man das auch für andere Tumore nutzen, diese Kombination. Eben halt hier hatten wir das Mammakarzinom, bei den Keimzelltumoren eben das AFP und das Beta-C ist eben so die typische Kombination. So, wie werden die Tumormarker bestimmt? Sind immer irgendwie Antikörperteste. Also mit dem Antikörper, weil diese Tumormarker sind ja meistens Proteine und die werden mit immunologischen Testen gemessen. Und hier habe ich das mal so gezeigt, so wie so ein Antikörper eben halt so das Protein greift. Das sind immer meist so 5-6 Proteinschlaufen, die dann sozusagen entsprechend das Epitop auf dem PSA erkennen und es eben halt sozusagen messen können. Es gibt aber durchaus auch eben diese Kreuzreaktivitäten, dass Sie zum Beispiel auch bei Frauen PSA messen können, obwohl die keine Prostata haben. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. So, wenn man jetzt zum Beispiel auch, was auch wichtig ist, wenn Sie so etwas messen, das hatte ich auch schon mal in der Präanalytik gezeigt, da haben Sie zum Beispiel hier einen Patienten aus Münster, der hat man PSA gemessen. Und der hat schön häufig, sind sie Monate sehr, sehr häufig, war Privatpatient, ist der entsprechend PSA gemessen worden. Und da sehen Sie dann, steigt hier das PSA an und weil dann entsprechend der dann Angst bekommen hat, ist er zu uns gekommen, wir haben es nochmal nachgemessen und es war ein völlig normaler Wert. Und wie ist dieser Anstieg zustande gekommen? Einfach eben, weil dieser Privatpatient entsprechend so von Labor zu Labor geschickt wurde und von Arzt zu Arzt und eben halt mit mehreren Testmethoden, hier rot und blau sind so externe Testmethoden gewesen und das Schwarz ist unsere im Labor und das Grüne ist das, was in der Urologie hier verwendet wird. Die sind ganz gut aufeinander abgestimmt. Aber wenn man so einen Verlauf macht, ist es eben wichtig, dass man das immer möglichst mit dem gleichen Test macht. Weil sonst machen sie einfach den Patienten, kriegen sie dann wirklich auch, wird er nervös, wenn mal die Werte ansteigen. Und deswegen sollte man immer auch bei Laboren, wenn man den Tumormarker-Test verändert, immer angeben, eben welchen Test man verwendet. Also immer auch, wann man sozusagen, wie hier dieser Mann mit seinen Freundinnen oder Freund, eben halt auch mit Datum, welches Testsystem man verändert hat. Weil es gibt eben durchaus auch hier in Münster veröffentlicht Patientengefährdung durch unterschiedliche Messverfahren für PSA. Deswegen immer möglichst den gleichen Hersteller nehmen, damit man eben wirklich den Verlauf auch nutzen kann. Warum hat man eigentlich solche Unterschiede in diesen Verläufen? Das liegt einfach einmal am Antikörper. Man sagt immer, so ein Antikörper erkennt ja immer ein Epitop. Das ist zwar theoretisch richtig, aber praktisch ist es eigentlich nicht so, weil nämlich auch Antikörper immer auch die Umgebung erkennen vom Epitop. Und wenn manche sitzen halt sozusagen super gut drauf, andere fallen fast schon runter vom Epitop, die sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen, wenn Sie beim PSA zum Beispiel eben die 100 verschiedenen Teste in Deutschland nutzen sozusagen, sieht man eben halt, dass die doch unterschiedlich messen. Dass sie auch teilweise unterschiedlich kalibriert sind. Das heißt also, es ist auch ein Problem bei diesen ganzen Testen, ob sie Steroide nehmen oder ob sie irgendwelche Proteine messen. Sie müssen ja, irgendwo muss einer sagen, hier ist 100 Milligramm PSA drin. Und das kommt immer darauf an, natürlich, wie sauber sie das isoliert haben. Und glücklicherweise am PSA sitzt jetzt seit ein paar Jahren, so seit 4-5 Jahren hat die WHO einen Standard zur Verfügung gestellt, wo alle 100 Milligramm drin messen müssen. Egal, ob da 100 Milligramm drin sind. Aber das heißt, es wird sozusagen standardisiert und jeder muss eigentlich da entsprechend das Gleiche rausmessen, damit man solche Verlaufskontrollen besser machen kann. Genau, also die Kalibrierung ist wichtig. Also was hat man dafür sozusagen Eichmengen? Und dann auch die Assay-Dynamik spielt eine Rolle. Das ist auch ein echtes Problem häufig, wenn Sie so zum Beispiel so Tumormarker-Teste gibt es überall so zu kaufen. Auch in der Apotheke gibt es zum Beispiel 3 Teste für PSA, die funktionieren alle nicht. Da können Sie als Frau drauf pinkeln, die sind positiv. Und das ist etwas, wo ich eigentlich auch immer total dagegen bin, aber die Urologen finden das eigentlich immer gut, weil natürlich diese Patienten dann immer am nächsten Tag in die urologische Praxis rennen. Ich finde es halt schlecht, weil sich auch durchaus Leute schon umgebracht haben, deswegen, weil sie ein positives Testergebnis haben und das nicht sozusagen noch irgendwie abklären wollen, weil viele eben so Teste irgendwie glauben, dass wenn das verkauft wird und irgendwie 50 Euro kostet, dann muss es ja auch irgendwie funktionieren. Dem ist nicht so. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man solchen Schnelltesten auch immer irgendwie so ein bisschen kritisch hinterfragt. Nicht, weil ich sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Darum geht es gar nicht. Aber es ist zum Beispiel so, dass natürlich die meisten Leute wollen auch möglichst schnelle Tests haben, also in 1-2 Minuten. Und das klappt häufig nicht, weil der Antikörper muss in dieser dünnen Lösung auch erstmal das Antigen finden. Und wenn so Teste zu schnell gehen, die funktionieren in der Regel auch nicht. Weil das dauert einfach, das sind so niedrige Konzentrationen, die Sie da messen, das braucht eine Zeit lang, bis sozusagen das Antigen einen Antikörper findet. Das ist, klingt jetzt pisselig von mir, aber das ist wirklich etwas, was man immer wieder sieht, wo man dann diese Teste auch immer wieder schreiben muss, müssen sie vom Markt nehmen, weil es irgendwelche Hausnummern misst. Und Äquimolarität heißt eben halt, dass der Antikörper möglichst, PSA gibt es zum Beispiel in zig verschiedene Formen im Blut, und dass der möglichst immer die gleiche Form gleich stark erkennt von Test zu Test. Und das ist auch nicht immer gegeben. Also wir haben hier wirklich durchaus Patienten, die messen sie in einem Test messen sie 4 und in einem anderen Test messen sie 400. Und dann fragt sich natürlich der Arzt ja auch, was ist es denn das Richtige? Und dann können Sie einfach nur verschiedene, können Sie sich die Klinik angucken und Sie können natürlich auch noch die Pathologie dazu nehmen oder eben halt entsprechend andere Untersuchungsverfahren, um das abzuklären. Also hier hatte ich nochmal gesagt, es gibt viele solcher Testsysteme. Das ist auch völlig egal, ob da ein TÜV-Stempel hat oder nicht. Der TÜV prüft nur, ob sozusagen Sie sich nicht an dem Test verletzen und ob eben eine Packungsbeilage da ist, aber nicht, ob er funktioniert. Das ist etwas, was nicht getestet wird in Deutschland. Das mache höchstens ich, und weil ich die Patienten habe und dann sehe, ob der Test funktioniert oder nicht funktioniert. Genau, also deswegen auch da immer möglichst Kontakt zum Labor halten, wenn da irgendwelche unplausiblen Werte sind oder wenn mal Werte total hoch sind. So, wenn Sie jetzt zum Beispiel, und das ist so eine typische Arztgeschichte immer, wenn dann rufen die Ärzte immer so an, die haben dann selber ein Prostatakarzinom entfernt bekommen, und messen dann zum Beispiel das PSA. Und dann sehen die somit mal, so haben sie hier 1, 2, 3, 4 aufsteigende Werte hintereinander. Und dann sind die natürlich alle irgendwie total nervös. Und weil eben natürlich in diesen niedrigen Konzentrationsbereichen haben sie eine Messimpräzision. Deswegen geben wir zum Beispiel die Werte unter 0,1 gar nicht an. Da schreiben wir immer kleiner 0,1. Damit wir die Leute nicht verunsichern. Weil sie haben immer ungefähr wenigstens so mehrere Prozent, da komme ich gleich noch drauf, Sie haben eine individuelle Varianz, also in Ihrem Körper, weil Sie schwitzen und weil Sie Wasser trinken, von ungefähr 20% Blut. Und dann kommt noch eine analytische Varianz, die wenigstens 10% ist. Das heißt also, Sie haben dann erst eigentlich einen Anstieg oder einen Abfall, wenn der Wert sich ungefähr so um 50% verändert. Das muss man einfach auch so einem klar sein, dass es nicht nur individuelle Varianzen gibt, analytische Varianzen, und dann durch statistische Methoden kann man dann berechnen, dass ungefähr 50% der Wert erst ansteigen muss oder abfallen, dass es wirklich signifikant ist. Und nicht nur, weil irgendwie die dritte Kommastelle hinterm Komma irgendwie sich verändert. Weil, wo messen wir nämlich drin? Ich habe das mal hier analog, das ist zum Beispiel der ASE hier in Münster, den kennen Sie vielleicht, weil Sie mal drumherum gejoggt sind oder irgendwie, dran gechillt haben. Und wenn man dann entsprechend den ASI nimmt, da kann man so ungefähr ausrechnen, wie viele Liter Wasser da drin sind. Und jemand schmeißt 4 Würfelzucker da rein, rührt einmal kräftig um und Sie nehmen einen Tropfen Wasser daraus. Das ist das, wo wir PSA messen, in der Konzentration. Nur damit, und da kann man sich vorstellen, dass es manchmal schwierig ist, ob jemand 4 Würfelzucker reingeworfen hat oder 3,8. Oder eben 4,2. Ich möchte nur mal so dieses Analogbeispiel, damit man diese Konzentrationsbereiche von Nanogramm pro Milliliter kann sich kein Mensch vorstellen. Ich jedenfalls nicht. Und deswegen, das ist analog eben entsprechend, als wenn jemand 4 Würfelzucker in den ASI wirft, einmal umrührt und einen Tropfen Wasser rausnimmt. Daraus analysieren wir. Also PSA soll nicht eben halt den Patienten eben halt Stress verursachen. Das macht keinen Sinn. So, wofür kann man Tumormarker nutzen? Sie haben halt eine hohe Sensitivität. Das heißt also, wenn er steigt, steigt er meist bevor man es überhaupt mit zum Beispiel bildgebenden Verfahren, irgendwo haben wir da die bildgebenden Verfahren, bevor man die dort findet. Deswegen ist es immer so, wird erst häufig die Tumormarker werden gemessen, und wenn dann irgendwie was ansteigt, dann wird versucht, per bildgebenden Verfahren den Tumor zu finden. Das ist sozusagen, also man hat eine hohe Sensitivität, die in der Regel auch der Anstieg eben halt mit dem Wachstum des Tumors korreliert. Was ich eben schon sagte, die diagnostische Sensitivität ist eben halt nicht besonders gut. Das heißt, nur 10-30% der Patienten sind im Frühstadium positiv. Und auch nur 70-90%, wenn eben halt der Tumor schon richtig gestreut hat, da produziert erst der Tumor eben diese Tumormarker nicht, aber im Frühstadium sind eben halt nur ungefähr 20-30% positiv. Trotzdem kann man es nutzen, wenn Sie jetzt einen Tumor haben, sagen wir hier für Brustkrebs, 15-3, und Sie sehen, dass zum Beispiel, sieht man hier 17 Monate vor Metastasennachweis mit dem bildgebenden Verfahren, ist sozusagen, sind eben entsprechend 5% der Patienten haben einen positiven Markeranstieg. Also man kann 17 Monate, bevor man Metastasen findet, schon bei einigen Patienten einen Anstieg finden, sozusagen. Aber auch wenn man eben halt diese Metastasen findet per Bildgebung, sieht man, dass nur ungefähr 50% wirklich CA15-3 positiv sind. Gut, also es ist immer nur ein Hilfsmittel. Zudem haben viele Tumormarker natürlich auch physiologische Einflussgrößen, zum Beispiel eben, sagen wir mal hier Erhöhung von PSA, wo wir gerade beim PSA waren, Palpation der Prostata. Sie kriegen ihren Finger nicht so schnell aus dem Hintern sozusagen raus, wenn Sie das Rektal palpatieren von der Prostata. Ja gut, hier sitzen sind viele Frauen, das meist die Urologen machen das sozusagen eher, aber Urologen gibt es ja auch, ganz zwar wenige, aber gibt es. Und wenn Sie palpatieren, macht es nicht Sinn, dann hinterher Blut abzunehmen. So schnell geht es nicht. Wir haben das hier ausprobiert. Sie können nicht so schnell den Finger aus dem Hintern rauskriegen, um das Blut abzunehmen, weil das PSA schon sozusagen freigesetzt wird. Also wichtig eben halt vorher das Blut abzunehmen zum Beispiel. Oder eben halt auch andere Dinge können eben auch benigne Erkrankungen, können zu einer Erhöhung des Tumormarkers führen. Also hier ist zum Beispiel dargestellt, 19.9 ist eben halt ein Tumormarker für Pankreaskarzinom. Sie wissen sicherlich, Pankreaskarzinome sind sehr bösartig, sehr häufig mit einem sehr kurzen Lebensintervall verbunden. Und man sieht zum Beispiel hier das 19.9, das steigt hier stark an, das ist ein Patient hier auch aus dem Klinikum. Und gleichzeitig sieht man aber auch, wie Gamma-GT und die alkalische Phosphatase steigt an, klassische Cholestasemarker, also der Patient hat eben halt eine Pankreatitis mit Cholestase. Dadurch ist eben das 19.9 so angestiegen und nicht, weil er ein Pankreaskarzinom hat. Also das muss man immer irgendwie auch fein differenzieren. Also eben halt wie beim PSA steigt auch an bei eben Prostatitis sozusagen. Deswegen muss eben halt der Mann auch sagen, ob es beim Pinkeln wehtut zum Beispiel, um das abzuschätzen, ob es eben vom Tumor kommt oder von so einer entzündlichen Freisetzung. So, was wünscht man sich beim idealen Tumormarker? Natürlich hohe Sensitivität, hohe Spezifität, Unterstützung bei Therapieentscheidungen, möglichst natürlich, dass man eine gute Organspezifität hat, Korrelation mit Tumormasse und prognostische Aussage. Das sind so die Dinge, die man natürlich sich wünscht. Es klappt in der Regel, viele dieser Wünsche sind leider noch nicht sozusagen erfüllt. Wenn man jetzt screent mit Tumormarkern, da kann man einfach sehen, dass eigentlich kein Tumormarker geeignet ist, ein Screening zu machen von einem Patientenkollektiv, was sozusagen völlig gesund ist. Also, weil die Sensitivität zu gering ist, hatten wir schon besprochen, die Spezifität in der Regel auch. Und eben die Prävalenz, also das Auftreten der Erkrankung, ist auch einfach zu selten. Wenn ich Sie hier auf Mammakarzinom durchteste, weil Sie alle jung und knackig sind, ist die Wahrscheinlichkeit geht gegen null. Und dass dann natürlich ein falsch positives Testergebnis kommt, ist eben halt deutlich wahrscheinlicher. Wo man screent, ist, wenn man Risikogruppen hat, also Patienten, die sozusagen schon vorselektiert sind. Das ist zum Beispiel eben halt bei älteren Männern, wo man das PSA sich anguckt. Oder wenn jemand eine Leberzirrhose hat aufgrund von einer chronischen Hepatitis oder anderen Erkrankungen, guckt man sich das AFP an, weil eben halt die Patienten ein höheres Risiko haben, Leberkarzinom zu bekommen. Oder Calcitonin bzw. Red-Oncogen ist so ein typischer Marker eben halt für das medulläre Schilddrüsenkarzinom. Da kann man eben halt, es ist familiär bedingt sozusagen, und wenn Mama, Papa sowas gehabt hat, dann kann man natürlich die Kinder auch darauf screenen. Gut, und auch könnte man, auch wenn man, also es gibt immer wieder, sieht man jetzt 2017, auch, dass man verschiedene Teste nimmt, um möglichst mit das Genet und auch die Genetik zusätzlich nimmt, um möglichst ein Risiko auch abzuschätzen, zum Beispiel für das Ovarialkarzinom. CA ist zum Beispiel ein, hatte ich Ihnen gesagt, karzinoembryonales Antigen, ist ein klassischer Marker für Magenkarzinome, also kolorektale Karzinome, Magenkarzinome, Bronchialkarzinome, ein guter Tumormarker. Da ist es eben wichtig, dass man weiß, dass eben das CA eben bei Rauchern und Nichtrauchern unterschiedlich ist, die Referenzbereiche. Weil eben mal bei Rauchern CA mehr produziert wird, nicht aufgrund eines Tumorwachstums, sondern aufgrund von den Inhaltsstoffen in der Zigarette. Und deswegen muss man immer vorher, bevor man das abnimmt, natürlich den Patienten fragen, ob er raucht. Weil es gibt ja durchaus noch Leute, die rauchen. Gut, Wenn man Kolonkarzinome mit CA screenen würde, dann sieht man das eben halt, wenn man sich die Prävalenz sozusagen anguckt, dann hat man das Problem, dass man eben halt vielleicht bei 20 richtig Positiven 10.000 Falschpositive hat. Und das möchte man natürlich nicht, weil man dann einfach zu viel Überdiagnostik machen würde. Hier ist wieder eine Risikogruppe, das ist zum Beispiel Colitis ulcerosa, also eine chronische Darmerkrankung, wo auch eben halt das Risiko zum Kolonkarzinom erhöht ist. Und da kann man sich dann anschauen, eben halt mehrere Tumormarker, und man kann sich auch P53 Autoantikörper angucken. P53 ist so ein Wächterprotein, was die Apoptose einleitet. Wenn Antikörper gebildet werden, dann ist dieses Wächterprotein sozusagen defekt. Und man sieht hier zum Beispiel, das ist so ein Patient, der dann positive P53 Autoantikörper hatte und dann wirklich auch von einer Colitis ulcerosa in ein Kolonkarzinom übergegangen ist. So, also zur Tumorlokalisation ist es meist unbrauchbar. Das ist aber etwas, was trotzdem in der Praxis häufig gemacht wird. Wenn Sie da so einen Patienten haben, der einfach so klassische so Tumorsymptome hat, also der abnimmt, der dem schlecht geht und so, dann wird immer so aus Hilflosigkeit erstmal alles so angekreuzt. Vielleicht findet man ja irgendwo, wo es sein könnte. Durch die Bildgebung wird er sowieso durchgezogen, aber häufig findet man es nicht. Und deswegen wird das dann trotzdem irgendwie gemacht, alle Tumormarker so angekreuzt, und hofft man findet irgendwie einen Hinweis. Glücklicherweise werden natürlich auch die bildgebenden Verfahren von Jahr zu Jahr besser. Wo man zu Tumorlokalisation einigermaßen geeignet ist, weil die Organspezifität relativ hoch ist, ist das PSA oder das Thyroglobulin, was in der Schilddrüse vorkommt, oder das ProGRP, was eben halt bei kleinzelligen Bronchialkarzinomen eben halt relativ eine gute Organspezifität hat. Das sind so die drei Ausnahmen. So, wann sollte man überhaupt Tumormarker abnehmen? Vor Therapiebeginn. Also immer, auch bei, ob Sie jetzt zum Beispiel bei, wenn Ihr Opa ein Prostatakarzinom hat, dann misst man erstmal das PSA vor Therapiebeginn, um Ausgangswerte zu haben. Weil jeder unterschiedlich individuelle Werte hat, und um zu sehen, spricht sozusagen die Therapie überhaupt darauf an. Nach Therapieende sagt man eben halt ungefähr, man wartet so 3 Halbwertzeiten des Tumormarkers ab, und dann wird es eben halt 3-mal monatlich, im ersten, zweiten Jahr und dann halbjährlich durchgeführt, vor Therapiewechsel, wenn eben halt eine andere Therapie, anderes Medikament gegeben wird, damit man wieder einen Ausgangswert hat. Bei Rezidivverdacht, wenn eben halt dem Patienten es wieder schlechter geht, würde man eben messen. Und eben halt, wenn ein Wiederanstieg da ist des Tumormarkers, dann würde man eben noch nach 2 oder 4 Wochen nochmal messen, um einfach diese, ob es nicht eine Laborente ist sozusagen, sondern wirklich auch weiter ansteigt. Gut, Halbwertzeiten sind sehr, sehr unterschiedlich. Hier sieht man eben halt, dass AFP zum Beispiel hier ungefähr 8 Tage Halbwertzeit hat, andere haben eben nur eben halt ungefähr 1 Halbwertzeit. Was man so als Pi mal Daumenwert sagen kann, wenn so ein Tumor entfernt worden ist, misst man in der Regel nach 1 bis 2 Monaten das erste Mal den Tumormarker, um zu schauen, ob der dann wirklich unter der Nachweisgrenze ist. Weil wenn Sie den Tumor entfernen und messen am nächsten Tag, ist der Wert genauso hoch. Weil er muss natürlich erstmal aus dem Blut sozusagen durch die Halbwertzeit herauskommen. Und man sieht das immer wieder, dass ganz schnell gemessen wird und dann, oh Gott, da ist ja vielleicht noch irgendwie was. Also man braucht immer mindestens 1 bis 2 Monate, muss man abwarten, um zu schauen, ob wirklich der Tumormarker unter die Nachweisgrenze fällt. So, man kann Differentialdiagnostik teilweise machen durch Kombinationen, zum Beispiel bei den Keimzelltumoren sieht man eben halt sowas wie Teratom, wo beides negativ ist, oder eben halt entsprechend zum Beispiel Sinustumore. Ich will da jetzt auf die Details gar nicht eingehen, wo man einfach durch die Kombination der Tumormarker Hinweis darauf bekommt, was für ein Keimzelltumor vorliegt. Prognosemarker hatten wir auch beim Plasmozytom hatten wir gesagt, Beta-2-Mikroglobulin, weil es eben entsprechend von den Plasmazellen produziert wird. Je höher das Beta-2-Mikroglobulin ist, desto kürzer ist die Überlebenswahrscheinlichkeit. Da gibt es relativ viele Daten dazu, sodass man eben halt so eine Art Prognosemarker hat, eben wie lange der Patient eben noch zu leben hat. Beta-2-Mikroglobulin ist nur auch wichtig, weil es eben Mikroglobulin ist, weil es tubulär rückresorbiert wird, muss man immer die Nierenfunktion beachten, weil es eben halt von der Nierenfunktion abhängig ist. So, hier nochmal dargestellt, das PSA, Sie sehen eben halt ganz, ganz viele, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene molekulare Formen, das gibt es auch von anderen Tumormarkern. Und wenn Sie zum Beispiel das Gesamt-PSA messen, Total-PSA, wie das immer so heißt im Laborjargon, da misst man sozusagen immer diese beiden Formen mit. Und da braucht man natürlich einen Antikörper, der eben halt so, zum Beispiel dieses Epitop erkennt, diesen orangen Halbkreis, sodass Sie sozusagen diese Form und diese Form erkennen. Wenn Sie das freie PSA nur messen wollen, das ist auch ein Marker, den man nutzt, dann müssen Sie zum Beispiel ein ganz anderes Epitop wählen, nämlich zum Beispiel dieses, was hier eben nicht mehr vorliegt. Und man sieht hier zum Beispiel auch noch eine molekulare Form. Das ist ein PSA, was durch Alpha-2-Mikroglobulin völlig umhüllt ist. Das können wir überhaupt gar nicht messen, obwohl wir das als Männer am meisten im Blut haben. Aber da kommt kein Antikörper ran, weil dieses große Protein sozusagen das ganze PSA abschirmt. Vielleicht in den nächsten Jahren, vielleicht machen Sie da auch mal eine Doktorarbeit drüber, vielleicht kann man es dann als guten Tumormarker nutzen, müssen wir mal abwarten. Ist gar nicht so einfach, das vernünftig dann zu messen. Was kann man nutzen, wie freies PSA, also die verschiedenen molekularen Formen, freies PSA und Gesamt-PSA. Da, wenn man PSA jetzt hat, was, da ist immer so der Cut-off, so 4 Nanogramm pro Milliliter, da sehen Sie eben halt, Krebswahrscheinlichkeit ist eben halt, wenn es hoch ist, der Wert ist eben halt relativ groß. Wenn er aber im Normalbereich ist, ist er nicht null. Das heißt also, es gibt eben halt auch Prostatakarzinome, die eben halt Werte haben unter dem Cut-off sozusagen. Und wenn man dann vor allem so in dem Graubereich liegt, so zwischen 4 und 10, dann wird gerne noch das freie PSA genommen. Und das freie PSA, es wird eben halt vor allem von den Tumoren produziert. Das heißt, wenn Sie sehr, sehr viel, wenn wird weniger von den Tumoren produziert, das heißt, wenn prozentual weniger freies PSA haben, ist die Krebswahrscheinlichkeit besonders hoch sozusagen. Also man kann verschiedene molekulare Formen nutzen, um eine bessere Aussage zu bekommen. Das ist sozusagen die Aussage dafür. Und was ist auch wichtig ist, wenn Sie jetzt so PSA, hatten wir gesagt, 4 ist sozusagen der Grenzwert, wenn Sie jetzt den als Grenzwert nehmen, dann müssen Sie zum Beispiel hier 6 Patienten biopsieren, um ein Prostatakarzinom zu finden. Also, das ist schon ein bisschen viel sozusagen. Dann kann man die digital-rektale Untersuchung, also der Finger im Hintern auf der Prostata, da müssen Sie mal durchzählen, 13 Patienten entsprechend eben halt haben einen positiven Befund, davon hat nur einer ein Prostatakarzinom. Wenn Sie transrektalen Ultraschall nehmen, sind sogar 16 Patienten, die auffällig sind im transrektalen Ultraschall, obwohl es eine tolle Methode irgendwie scheint sozusagen, jedenfalls eine technische, und Sie finden da auch nur ein Prostatakarzinom. Wenn Sie jetzt aber PSA und digital-rektale Untersuchung ist auffällig kombinieren, dann sehen Sie von 2, die da in beiden Testen auffällig sind, hat schon mal einer ein Prostatakarzinom. Und wenn Sie alles 3 auffällig sind, ist jeder hat dann ein Prostatakarzinom. Deswegen sieht man eben halt immer eine Kombination verschiedener Untersuchungsmethoden, machen viel bessere Sensitivität und Spezifität. Das ist sozusagen die wichtige Aussage dafür. Was man immer natürlich daran denken muss, ist, wenn man jetzt eine Früherkennung macht, also zum Beispiel bei Ihnen jetzt PSA misst und Sie haben mit mal irgendwie einen hohen Wert, dann ist immer auch die Frage, wenn ich eine Früherkennung mache, schaffe ich es wirklich, den Tod sozusagen nach hinten zu verschieben? Oder lebe ich einfach mit der Diagnose früher? Das heißt, habe ich vielleicht 10 Jahre lang, muss ich mit der Diagnose leben, dass ich ein Karzinom habe. Und das muss eben halt immer auch geklärt werden, ob eine Früherkennung wirklich was bringt oder ob es eben den Patienten nur lange in einen Angstzustand überlässt. Und das hat man zum Beispiel in verschiedenen Ländern gemacht, hat man hier zum Beispiel sich angeguckt, USA, die Mortalität, und man hat sich angeguckt, 1994 wurde das PSA-Screening dort eingeführt, Mortalität ging runter. Und das hat man auch in anderen Ländern so untersucht, Großbritannien, Deutschland, West, Deutschland, Ost. Das Doofe war, auch in Deutschland Ost ging es runter, obwohl die noch kein PSA-Screening hatten. Warum das so war, weiß kein Mensch sozusagen. Deswegen also so, vielleicht ist auch einfach intensiviert worden die Untersuchung. Auf jeden Fall sieht man hier 1994 sank es. Und erst jetzt so gab es vor ein paar Jahren eine große Studie aus Rotterdam, die dann eben halt geguckt hat, schon bei ein bisschen mehr Patienten, also nicht nur so ein, zwei, sondern man hat hier 90.000 Patienten genommen mit PSA-Screening und ungefähr 90.000 ohne PSA-Screening und hat geguckt, wie viele Prostatakarzinome wurden da gefunden und wie viele Todesfälle sind aufgetreten. Und man sieht dann eben halt, mit PSA-Screening senkt man ungefähr die Mortalität um 20%. Es ist sicherlich keine 100%, also es ist besser, als gar nichts zu machen, aber es ist eben halt auch immer mit der Gefahr natürlich auch, dass durch dieses PSA-Screening, frühzeitig PSA-Screening von Männern ab 45 Jahren, eben doch auch eine höhere, also dass Patienten natürlich auch eine Übertherapie bekommen können, über Diagnose, über Therapie und natürlich auch, dass man die Patienten dann auch länger behandeln muss, auch eine höhere Kostenfaktor. Also das muss man immer voneinander abwägen. Wenn man jetzt, wo Tumormarker eben recht viel genutzt werden, ist eigentlich zur Therapiesteuerung von der Behandlung von Tumoren, zum Beispiel hier beim Mammakarzinom. Man weiß ja, dass Tumore immer so in verschiedenen Stadien durchlaufen. Hier sieht man zum Beispiel eben die Normalzelle, die dann eben halt teilweise noch Rezeptoren hat. Und dann, wenn die Rezeptoren verloren gehen, wird hormonunabhängig wächst der Tumor. Und man hat sozusagen noch, man kann sich anschauen, sind diese Rezeptoren noch vorhanden oder sind sie nicht mehr vorhanden? Wenn diese Rezeptoren vorhanden sind, kann man sie eben blocken. Und das ist eben auch wichtig, weil dann natürlich die Therapie deutlichst weniger belastend ist. Also diese molekularen Marker, wie diese Tumorzellen sozusagen aussehen, damit man halt möglichst mit Antikörpern oder irgendwie spezifischen Rezeptorenblocker dort eben halt den Patienten therapieren können, das ist etwas, was sozusagen im Moment eine große, Bereich sozusagen des Labors ist, sich genau diese Tumore anzuschauen. Also ob zum Beispiel so Östrogenrezeptoren oder Progesteronrezeptor vorliegen, ob man die dann zum Beispiel blocken kann. Hier ist zum Beispiel so Antikörper. Die Antikörper sind ja etwas, was so in den letzten Jahren sehr, sehr stark in die Medizin reingekommen ist. Und da sieht man, dass es so ein Herceptin, monoklonale Antikörper gegen den Wachstumsrezeptor HER2. Und man findet eben diese Überexpression, die man messen kann von HER2 bei jeder ungefähr vierten Brustkrebspatientin, aber eben halt nur bei jeder vierten. Und dann können Sie natürlich Antikörper gegen HER2 machen, gegen den Wachstumsfaktor. Sonst bringt's das nicht. Das heißt also, in dieser Bereich Pharmakologie, Pharmakogenomik, da sind Tumormarker eben halt so im Moment wirklich am Kommen, weil gerade auch diese Antikörpertherapien, es gibt nirgendwo so viele neue Medikamente wie in der Tumorbehandlung jedes Jahr, also das ist völlig unüberschaubar mehr. Und da spielt es immer eine Rolle, dass man das sozusagen mitbegleitet. Also genetische Analytik zum Beispiel, P53, hatte ich Ihnen ja gesagt, kann man messen sozusagen als Tumorsuppressor gehen. Man findet eben halt Autoantikörper, wenn das P53 mutiert und zum Beispiel bei 20% bei Mammakarzinom und Lungenkarzinome. Und P53 ist eben wichtig, wenn eben halt so eine DNA zerbricht und das zerbricht ständig unsere DNA, weil wir irgendwo in der Sonne liegen, weil wir was auch immer, haben wir solche Reparaturenzyme, beziehungsweise wenn es nicht zu reparieren ist, sagt P53 bitte Zelle abschalten. Wenn das nicht funktioniert, dann kann es eben halt zu einer Tumorzelle führen. Deswegen ist dieser Mechanismus relativ wichtig. Wir kennen viele dieser defekten DNA-Reparatursysteme, wo man dann entsprechend sehr empfindlich auf bestimmte zum Beispiel UV-Strahlung oder auch zum Beispiel Chemikalien reagiert, zum Beispiel Xeroderma pigmentosum, wo viele Hautkarzinome auftreten. Da sehen Sie zum Beispiel so Patienten, die das haben, diese defekten Reparatursysteme haben. Das wird auch häufig familiär eben halt dann auch weitergegeben und Sie sehen eben halt, wie schwer diese Vernarbung so der Haut sind oder auch teilweise bis zur Erblindung kann das führen, was eben halt eine schwerwiegende, natürlich ein ganz schwerwiegender Tumor ist. Krebsgene, also Onkogene, Tumorsuppressorgene und Stabilitätsgene werden immer mehr von der Molekulardiagnostik untersucht sozusagen. Man sieht leider, dass diese Tumore immer sehr, sehr unterschiedlich sind. Das ist unser großes Problem, dass wenn man die miteinander vergleicht, viele Tumore eben sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge haben. Sie kennen also Philadelphia-Chromosom vielleicht bei chronisch-myelogischer Leukämie. Das ist mal so eine ganz klassische Sache, die man kennt, oder auch zum Beispiel beim Burkitt-Lymphom kennt man auch eben halt die, genau wie das die Chromosomen sich verändert haben, aber bei ganz vielen Tumoren ist es leider nicht so einfach und Sie werden sehen, da, wenn Sie das noch so in Ihrem Studium lernen, wie viele Mutationen es gibt, die dann zu Ihrem Tumor führen, das ist schon auch sehr unübersichtlich. Also wir warten sozusagen im Moment darauf, dass man eben halt auf RNA- oder DNA-Ebene neuere Tumormarkersysteme sozusagen etabliert. Es gibt auch in den Proteomics, zum Beispiel MALDI, was ja hier zum Beispiel in Münster entdeckt wurde, oder diese Technik, sieht man eben halt auch, dass diese Technik doch relativ gut geeignet ist für bestimmte Tumore. Leider ist ein MALDI, kostet auch immer irgendwie so 500.000 Euro, kann natürlich nicht jedes Krankenhaus sich hinstellen. Muss man auch noch abwarten, ob es bei größeren Messreihen wirklich funktioniert. Und verschiedene andere Dinge. Ich möchte nur ganz kurz nochmal zusammenfassen, weil leider die Zeit jetzt schon rum ist. Einmal die Hauptindikation für Tumormarker, das wird auch meistens gefragt, ist eben die Therapie, den Therapieverlauf, die Verlaufskontrolle zu machen. Es zeigt eben sehr frühzeitig ein Rezidiv an, hat eine hohe Sensitivität, meist schlechte Spezifität. Sie können bei normalen Leuten in der Regel nicht screenen. Ausnahmen sind eben Risikogruppen, wie eben halt ältere Männer, Patienten mit Leberzirrhose, Schilddrüsenkarzinom oder ähnlichen Dingen. Sie haben prognostische Aussagen mit manchen Parametern, um zu schauen, je höher der Tumormarker ist, desto schlechter sozusagen. Differentialdiagnose können Sie teilweise betreiben mit verschiedenen Tumormarkern, wie bei den Keimzelltumoren mit AFP und Beta-HCG. Die Tumorlokalisation ist nur in Ausnahmefällen, gelingt das über PSA oder eben zum Beispiel das Thyroglobulin. Und man muss immer auch schauen, Entnahmezeit beachten, die Halbwertzeit beachten, immer die individuellen Schwankungen, die kann man bei Tumormarkern im Internet auch nachgucken, wie stark die schwanken sozusagen. Dann kann man sich so die Messungenauigkeit aus dem Labor holen, die Schwankungen aus dem Internet, und dann weiß man, ist es überhaupt ein Anstieg oder nicht. Und die Methodenabhängigkeit sollte man immer beachten, dass man möglichst immer mit dem gleichen Test misst. Das ist wichtig. Und wir haben große Hoffnung in neue Methoden, also Molekulardiagnostik, Proteomics, wo ich hoffe, in den nächsten Jahren auch Ihnen mal so richtige Erfolgserlebnisse mitteilen zu können. Weil es ist schon irgendwie toll, wenn man dann auch im Labor möglichst früh, gut so eine Therapie mitbegleiten kann und eben entsprechend auch die Patienten retten kann. Und da gibt es ja glücklicherweise in einigen Bereichen schon echte Erfolge zu verzeichnen. Und ich hoffe, dass wir es auch in den nächsten Jahren wirklich hinbekommen, das zu verbessern. Ja, vielen Dank. Ja. Ja. Ja, ist ja kein Problem. Hohe Sensitivität. Also hohe Sensitivität. Ja, gegenüber bildgebenden Verfahren hohe Sensitivität, dass es frühzeitiger die Kranken findet. Es ist nur so, dass natürlich dass nicht alle positiv sind sozusagen. Das muss man immer sehen. Also nicht jeder Tumor, was soll Prostatakarzinom, ist PSA positiv. Hatte ich Ihnen gezeigt. Aber wenn sozusagen, Sie können das Wachstum sehr, sehr schön auch eben an den Tumormarkern erkennen.
Okay,
ja.
Dass man das dann immer so im Vergleich zu anderen bildgebenden Sachen macht.
Aber genau. Genau. Vor allem die Spezifität ist auch schlecht, weil so eben halt viele, viele Leute eben halt durch irgendwelche Beeinflussungen sozusagen dann entsprechend auch der Wert eben hoch sein kann. Also wenn Sie einen Schlag auf die Prostata bekommen oder so, also nicht als Frau sozusagen, aber so, dann haben Sie eben entsprechend erhöhte Werte. Und wir sagen dann auch meistens immer so bei den unseren Männern, solange das PSA noch niedriger ist als das ihrer Frau, dann ist es immer noch gut, weil sie können eben halt, könnten das mal machen, bei Frauen hier PSA messen. Und Sie werden sehen, dass Sie deutlich unterschiedliche PSA-Werte haben, weil bestimmte Proteine bei Ihnen mit Kreuz reagieren, so Kallikrein und sowas, die reagieren, machen eine Kreuzreaktion, sodass man wirklich auch sieht bei Männern, die gar keine Prostata mehr haben, also totale Prostatektomie haben, finden sie auch immer noch leichte Werte. Deswegen immer auch Ausgangswerte immer kontrollieren sozusagen, um dann zu schauen, ob der Wert wieder ansteigt. Es muss natürlich vorher, sonst macht es auch keinen Sinn, der Tumor muss diesen Tumormarker produziert haben, sonst macht es auch keinen Sinn, den hinterher zur Verlaufskontrolle zu nutzen. Weil wenn er nichts produziert, und es gibt eben halt leider Tumore, die produzieren nichts sozusagen, andere produzieren ganz, ganz viele verschiedene Dinge, das ist leider sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben da auch versucht, durch molekulardiagnostische Methoden Tausende von Tumoren so molekulardiagnostisch zu charakterisieren, und es ist echt gruselig, wie unterschiedlich so Tumore sein können. Also es ist leider so. Also man versucht immer, irgendwelche Gemeinsamkeiten zu finden, um sie auch möglichst gemeinsam zu therapieren. Aber das ist so sehr, sehr individuell, muss man leider so sagen. Ja. Jedenfalls bei vielen Tumoren. Gut, okay. Haben Sie gleich noch eine Vorlesung, weil Sie so sitzen bleiben?